Sozialdemokrat und spricht und spricht und spricht. Bloß ändern, das will er nicht.
Ja, soweit bei Radio Attac auf Radio Rüsselsheim. UKW 90,9, Kabel 99,85 und im Internet für die, die weiter weg sind, www.radio-r.de. Franz Josef Degenhardt mit dem alten Sozialdemokraten, ja, von 1968 etwa, der ja, wie ich vorher schon sagte, durchaus Recht hat mit seiner Aussage, dass das wahrscheinlich nichts bringt, wenn man sich ins Fußballstadion stellt und sagt, jetzt hört doch mal auf mit dem Scheiß und macht die Revolution. Nur die Situation 1918, und darüber reden wir jetzt gerade mit Ralf Hofrocker, Historiker in Berlin, war natürlich eine andere. Und es war durchaus möglich, Veränderungen zu erzielen. Die sozusagen unmittelbare war natürlich, dass der Kaiser abgehauen ist. Aber die Frage jetzt an Ralf Hofrocker, welche Änderungen, die in den Zielvorstellungen der ursprünglichen Sozialdemokratie, der revolutionären Obleute, der Leute um Karl Liebknecht, die ja dann sich zur Spartakusgruppe zusammengeschlossen haben und Rosa Luxemburg lagen, konnten durchgesetzt werden? Und bei welchen ging es dann, warum nicht weiter?
Vielleicht fange ich doch mal bei dem Lied an, weil das ist natürlich, ich mag das Lied, weil es einen Generationenkonflikt ausdrückt und weil sozusagen der alte Sozialdemokrat mit seinen Argumenten auch nicht völlig einfach nur polemisch und niedergemacht wird, sondern weil er aus der Erfahrung der älteren Generationen eines verlorenen Kampfes 1945, als man halt sich nicht durchgesetzt hat mit einer sozialistischen oder wirtschaftsdemokratischen Ordnung für die Bundesrepublik und dann die Erfahrung gemacht hat, dass tatsächlich in der Konsumgesellschaft total viele Impulse der alten Arbeiterbewegung verschüttet und befriedet sind und es nicht mehr glauben kann, dass halt ein neuer Aufbruch da vor der Tür steht. Und demgegenüber die APO, die halt kaum oder wenig Verbindung hat zu dieser alten Arbeiterbewegung und denkt halt, die revolutionäre Geste allein reicht schon und die materiellen Bedingungen, die der alte Sozialdemokrat anspricht, mehr oder weniger ignoriert. Und beide haben eigentlich einen wichtigen Punkt, aber beide reden aneinander vorbei und deswegen ist das so ein Missverständnis. Das ist eigentlich ganz interessant. Wie war das mit der Novemberrevolution?
Genau.
Ja, also die Revolution hat gesiegt und hat vor allen Dingen den Krieg beendet. Ja. Also an der Ostfront hat die russische Revolution den Krieg beendet und es gab einen Separatfrieden. An der Westfront beendet halt die deutsche Revolution den Krieg und einen Krieg mit 10 Millionen Toten, der noch gut und gerne weitergegangen wäre, ist einfach vorbei. Und das ist eine der größten historischen Leistungen, diese revolutionäre Beendigung des Krieges. Eine andere ist natürlich, demokratische Wahlen werden sofort durchgesetzt, einschließlich des Frauenwahlrechts. Auch eine historische Leistung, die eigentlich nicht mehr wegzudenken ist und die uns heute so selbstverständlich gilt, dass man gar nicht mehr weiß, dass sie eben durch eine Revolution, durch einen revolutionären Aufstand halt durchgesetzt werden musste in einer gesellschaftlich extremen Krisensituation. Warum sind die sozialistischen Zielvorstellungen der Novemberrevolution, die ja Richard Müller, Liebknecht, Luxemburg, viele andere hegten, nicht durchgesetzt worden? Es lag letztlich an der Spaltung der Arbeiterbewegung in die alte Sozialdemokratie, die Mehrheitssozialdemokratie und die unabhängige Sozialdemokratie, die Antikriegspartei und die KPD, die nicht an einem Strang gezogen haben. Und
gut, die Frage ist aber natürlich, welche Gründe haben denn dazu geführt, dass die einen in die eine Richtung zogen und die anderen in die andere Richtung zogen? Also Ebert, Noske, Scheidemann haben sich ja offenbar sozusagen relativ wohl gefühlt, also vielleicht auch in der aktuellen Situation dann unwohl, aber in diesem System, wo der Einfluss der Sozialdemokratie wuchs, wo man in Ausschüssen drin war, wo man als Reichstagsabgeordnete relativ geschützt war, wo es dann im Krieg Vereinbarungen gab, dass es in diesem Hilfsdienstgesetz, dass es einen Einfluss der Gewerkschaften gegeben hat. Da war irgendwie sozusagen die Angst davor, dass das dann weg ist und dass da sozusagen diese Räte quasi machen, was sie wollen, war offenbar ziemlich stark.
Ja, genau. Die Räte machen, was sie wollen. Also die alte Sozialdemokratie, die hat darauf gesetzt, man im Krieg den Staat dazu zwingen kann, die SPD und die Gewerkschaften anzuerkennen. Und genau das ist ja passiert. Die Gewerkschaften wurden anerkannt 1916 mit dem Hilfsdienstgesetz. Die Unternehmer wurden quasi gezwungen, sich mit Arbeiterausschüssen hinzusetzen. Und Ebert dachte, dasselbe erzwingen wir dann im Parlament auch noch. Wir gehen in die Regierung. Es war ja schon im Oktober 1918 erste, damals hieß es Staatssekretäre, aber sie hatten eigentlich den Rang eines Ministers der SPD angenommen worden in die Regierung. Und Ebert, aus dieser Logik heraus versteht sich, dass Friedrich Ebert dem Scheidemann das total übel genommen hat, als er die Republik ausruft, weil der Ebert halt gedacht hatte, man kann sich mit den alten Gewalten einigen und man macht so eine Art langsamen Übergang zu einer konstitutionellen Monarchie. Und Ebert, der halt zwei Söhne auch im Krieg verloren hat und das aber als Opfer fürs Vaterland verstanden hat und nicht als Skandal und Mord, hat sich halt eben mit diesem Staat identifiziert. Und genauso ging es vielen anderen in der Führungsriege, die Sozialdemokratie, die im Grunde dieses Bündnis im Krieg, das auf eine nationale Integration und langsame Anerkennung rauslief, danach fortgesetzt haben, weil eben die Räte ihnen als revolutionäres Chaos erschienen, als Durcheinander, als einfach nur Unordnung. Und das stimmt insofern, als die Räte tatsächlich Unordnung gebracht haben, aber sie haben eben auch Demokratie gebracht. Und sie waren halt die einzige gesellschaftliche Kraft, die tatsächlich von unten, von der Basis her, diese alte sozialistische Forderung nach Demokratie in der Produktion, Demokratie in der Wirtschaft, Schluss mit dem Eigentumsprivileg und hin zu einer gemeinsamen demokratischen Verfügung über den gesellschaftlichen Reichtum, die das hätten durchsetzen können. Und die Idee, man könne das von oben durchsetzen durch eine langsame Reform, hat dazu geführt, dass man sich halt mit dem alten Staat verbündet hat. Und es gab eben das Bündnis Ebert-Gröner, also mit dem Militärapparat, der sich sehr schnell in Form von Freikorps neu organisiert hat.
Also Gröner war der Chef der obersten Heeresleitung, ne, zu dem Zeitpunkt schon.
Genau. Ja. Und diese Koalition der Ordnung hat dann auch militärisch Gewalt eingesetzt, aber vor allen Dingen auch in den Räteorganen aufgetreten.
Kann man sagen, es war so eine Art
Kompromiss halt. Und
Entschuldigung, ja.
Dadurch waren die Räteorgane mehr oder weniger gelähmt zwischen halt, also das, Richard Müller hätte am liebsten gehabt, man setzt, macht einen Revolutionsrat, einen Obersten, und der ist erstmal die Revolutionsregierung. Faktisch haben die Massen, die eben eine Einheit aller Arbeiterparteien wollten, erzwungen, dass es dann diesen Rat der Volksbeauftragten gibt, USPD und SPD, also beide Parteien zusammen. Und dadurch gab es eine blockierte Situation, und dadurch war am Ende das Bündnis zwischen Mehrheits-SPD und Militär und Mehrheits-SPD und Staatsapparat das, was über die Länge getragen hat, weil die Massenträgheit dieser Staatsapparate dann verhindert hat, dass die revolutionären Veränderungen sozusagen sich tiefer reinfressen.
Kann man denn sagen, dass das war so eine Art Doppelstrategie der SPD-Führung, dass sie sagt, also wir gehen zum Teil in die Bewegung mit rein, in die Streiks, in die Räteversammlungen mit rein, aber auf der anderen Seite telefonieren wir mit der obersten Heeresleitung und halten deren Truppen bereit, und notfalls muss halt einer den Bluthund machen, wie Noske dann sagt. Und schießen sozusagen diejenigen, die eigentlich unser Programm von vor dem Krieg vertreten, dann zusammen.
Das hat man ja nicht so gesehen. Das hat die USPD so gesehen. Die hat sich absichtlich kein neues Programm gegeben, sondern gesagt, wir vertreten das alte Programm der Sozialdemokratie von 1891. Erst die KPD hat sich ein neues Programm gegeben und gesagt, die Räte sind eigentlich das Neue und wir wollen eine Räterepublik. Das hat die USPD noch gar nicht so radikal gemacht, obwohl sie... Also das hat sie dann 1917, 18, dann hat sie die Räte auch mit aufgenommen. Aber die alte SPD hat halt sich so sehr mit dem Staat identifiziert, dass sie am Ende das gar nicht mehr als Skandal empfunden hat, dass das Militär nicht nur auf Aufständische und Bewaffnete schießt, sondern auch auf unbewaffnete Streikende. Und das ist passiert im Januarstreik. Im Januaraufstand ging es teilweise auch gegen Streikende. Da wird immer nur der bewaffnete Aufstand erwähnt, aber es gab einen Generalstreik mit 500.000 Leuten in Berlin. Völlig vergessen wird oft der März 1919, wo halt im Ruhrgebiet, im mitteldeutschen Industrierevier und in Berlin halt riesige Streiks ausgebrochen sind, die das Rätesystem gefordert haben, die eben auch in Berlin gab es bis zu 1200 Tote, so richtig gezählt hat das noch nie jemand. Für diese Toten hat sich, anders als für die prominenten Führer, bisher sehr wenig Leute interessiert.
Ein Kollege von dir, der kann man vielleicht mal als Leseempfehlung auch noch weitergeben, der Axel Weipert, hat ja ein Buch geschrieben, Die zweite Revolution, Rätebewegung in Berlin 1919, 1920, wo er genau diese Ereignisse und diese ja auch konterrevolutionäre Gewalt dann darstellt, aufgreift. Und das, denke ich, ist ein durchaus lesenswertes Buch. Ne?
Ja, es gibt ein zweites Buch von Dietmar Lange, Massenstreik und Schießbefehl, was das auch nochmal aufgreift. Und die Thesen dieser beiden Bücher sind jetzt etwas prominenter geworden, weil ein irischer Historiker, Mark Jones, das nochmal aufgegriffen hat in Founding Weimar, heißt das Buch, über Gewalt bei der Staatsgründung der Weimarer Republik.
Am Anfang, deutscher Titel, am Anfang war die Gewalt. Gibt es kostengünstig bei der Bundeszentrale für politische Bildung, wer das haben will. Ganz
ja, das ist interessant. Da muss natürlich jemand aus dem Ausland kommen und das erstmal darauf hinweisen, auf wo halt andere Leute schon sehr lange darauf hingewiesen haben, auf diese Gewaltgeschichte. Aber war in der Historiografie lange verpönt, galt auch wahrscheinlich so als kommunistisch, weil bisher nur die DDR-Historiker darauf hingewiesen haben und man wollte halt diese Verratsvorwürfe nicht hören und so weiter. Jetzt sagt es jemand sozusagen aus dem Ausland den Deutschen nochmal, ja, es war tatsächlich Gewalt bei dieser Staatsgründung und es war Gewalt gegen Zivilisten und plötzlich horchen alle auf. Das ist manchmal ganz interessant, wie der Geschichtsbetrieb funktioniert, aber umso dankbarer muss man sein, dass diese Debatte um Gewalt neu geführt wird und eben die falsche These, dass die Gewalt von den Kommunisten, Bolschewisten oder den Räten ausgegangen sei, diese kalte Kriegsfantasie, dass die mal ad acta gelegt wird. Weil natürlich gab es Gewaltfantasien auf der Linken und es gab auch den Versuch, revolutionäre Aufstände zu initiieren, aber oft waren das Minderheitenaufstände. Ja? Der Januaraufstand war eine kleine Minderheit, die bewaffnet war, aber eine große Mehrheit, die Generalstreik gemacht hat. Dagegen die gezielte Gewalt gegen Zivilisten im organisierten Rahmen ist halt auf Seiten der Freikorps zu suchen mit Deckung des Staates, die halt gezielt halt diese Art von Streiks und Formen der Rätedemokratie halt angegriffen und zerstört haben. Da, wo man sie nicht vorher irgendwie zivil wegbekommen konnte, war das halt die Ultima Ratio, um diese Doppelherrschaft Räte versus alte Staatsverwaltung halt zu beseitigen, in dem halt der alte Staat sich verteidigt hat. Und das ist ein tragisches Problem in der weiteren Entwicklung der Weimarer Republik. Da haben schon Leute wie sozialdemokratische Historiker wie Peter von Oertzen darauf hingewiesen, dass halt dieser demokratisierende Impuls der Räte erstickt wurde in dieser Zeit und damit die Weimarer Republik hatte eine Demokratie, hatte Parlament, aber die Parlamente waren eine ganz dünne Schicht von diesem Staat und der eigentliche Staat, also Lehrer, Richter, Ministerialbeamte, Polizei, alle, die sozusagen Staatsgewalt ausüben, kamen komplett aus dem alten System. Nur der Polizeipräsident war dann Sozialdemokrat und das hat es den Nazis sehr erleichtert, sozusagen diesen Staat handstreichartig zu übernehmen. Weil er eben nie so tiefgreifend, gerade im Bildungswesen wäre es am wichtigsten gewesen, diesen Staat tiefgreifend zu demokratisieren. Und das ist halt ausgeblieben.
Okay, da sind wir jetzt schon ein bisschen bei der Nachgeschichte dieser Revolution, Wirkung dann in der Weimarer Republik und eben auf die Nazis auch zusteuernd. Vielleicht vorher noch, bevor wir mit der nächsten Musik dann wieder eine kurze Unterbrechung machen, ein paar Worte. Wie ist denn Richard Müller nur mit diesen Niederlagen 1919, 1920 umgegangen?
Müller hat versucht, das zu retten, was zu retten ist. Und nachdem der Reichsrätekongress ja entschieden hat, wir wählen lieber ein Parlament und machen keine Räte, also es war auch die Unentschiedenheit in der Rätebewegung selber, dass man sich das nicht zugetraut hat. Und gerade die sozialdemokratischen Arbeiterräte haben gesagt, nee, wir wählen erstmal ein Parlament, sich damit selbst entmachtet. Man hat eine Doppelstrategie. Man hat versucht, durch Streiks zu erzwingen, dass die Räte doch noch in die Verfassung aufgenommen werden. Und ich habe den Streik 1919 erwähnt, mhm. wo die Weimarer Was? Nationalversammlung mehr oder weniger umlagert war von einem Generalstreik. Der hat uns immerhin die Betriebsräte gebracht, sonst hätten die nicht mit eingeschrieben. Und die waren ja ein Erfolgsmodell, dass man wenigstens auf Basis der Betriebe eine demokratisch gewählte Arbeitervertretung hat. Aber die gingen nicht so weit, dass sie irgendwie die Produktion hätten kontrollieren können oder dass sie irgendeine Art von Eigentumsrecht am Betrieb hatten. Das genau durfte halt nicht sein. Und Müller hat versucht, diese Betriebsräte irgendwie zusammenzuführen und daraus eine Art, die Rätebewegung sozusagen zu erhalten als Kampfform für spätere Kämpfe um Sozialisierung, was ja noch nicht ganz raus war. Sozialisiert man die Schlüsselindustrien oder nicht? Das war noch lange bis ins Jahr 1920 hinein unklar und ist erst dann einfach fallen gelassen worden.
Also es gab eine Kommission irgendwie dazu, ne? Die hatte eigentlich den Auftrag, da was auszuarbeiten. Ja.
Genau, man macht so einen Arbeitskreis. Ja, das Thema so jetzt wie beim Kohleausstieg, man macht einen Arbeitskreis und vertagt ein Thema und wartet dann und hofft, dass die gesellschaftlichen Kräfte, die wandeln wollen, einfach schlafen und das Thema dadurch vom Tisch ist. Also es ist eine beliebte politische Strategie. Und die hat da insofern funktioniert, als dass die unmittelbare Streik- und Rätebewegung sich sehr früh schon 1920, 21 in Lohnkämpfen, Verteidigungskämpfen erschöpft hat, weil die vor der unglaublichen Aufgabe standen, die Umstellung von Kriegsproduktion auf Friedensproduktion, Vermeidung von Massenarbeitslosigkeit, total viele Kleinkämpfe, auch die beginnende Inflation, Lohnhöhe an die Inflation anpassen. Die Inflation war nicht erst 1923, sondern begann in Schüben 1920, also eigentlich schon 1919 immer wieder. Und es wurde halt mal gesagt, die Novemberrevolution ist ausgelaufen in eine große Lohnbewegung. Mhm. Und das ist eigentlich hoch tragisch und hoch interessant, wie sozusagen diese Kleinkämpfe den Großkampf sozusagen überlagert haben. Es war nicht nur die Gewalt. Die Gewalt war überall da, wo der Großkampf noch da war, wurde er mit Gewalt niedergemacht. Aber es war auch eben dieser, wie Marx sagt, stumme Zwang der ökonomischen Verhältnisse, die Leute halt darauf getrieben hat, nur noch die betrieblichen und lohnpolitischen Dinge zu sehen und die es halt verhindert hat, dass die Rätebewegung sozusagen diese zweite Revolution, von der Axel Weibert ja geschrieben hat, dass die erfolgreich war.
Mhm. Jo, jetzt passend dazu, jetzt hast du quasi im Ärger zurückgeblickt, nämlich auf das, was da alles nicht passiert und verpasst worden ist. Deshalb jetzt dein Vorschlag, Oasis, Don't Look Back in Anger. Warum das? Was kommt da im Text vor? Es können ja nicht alle so gut Englisch. Was dich veranlasst hat, das hier vorzuschlagen?
Ja, ich finde, es ist immer ein gutes Lied, wenn man auf Geschichte zurückguckt, weil in der Tat, wer hat uns verraten? Sozialdemokraten. Es steckt ein bisschen Wahrheit drin, aber man kommt damit nicht weiter. Ne? Also für heutige politische Kämpfe hilft es nicht sozusagen, wenn die Erben verschiedener Traditionslinien auf ihren Traditionswimpeln setzen und sagen, wir hatten schon immer recht und wir machen das alles genauso wie vor 100 Jahren. Sondern man muss natürlich, genau wie die Akteure damals vor einer völlig neuen Situation standen und in die Zukunft analysieren, vorwegnehmen, welche Kämpfe stehen uns bevor? Welche Widersprüche sind heute überhaupt da im politischen System, die wir mit neuen Lösungen arbeiten müssen? Diese Sache muss man, glaube ich, ernst nehmen, wenn man auf Geschichte guckt und auch wenn man auf die politische Gegenwart guckt. Deswegen Looking Back in Anger ist eher ein Antiprogramm, wie man Geschichte nicht schreiben sollte.
Okay. Don't Look Back in Anger von Oasis aus den 90ern, Britpop. Wir wollen nicht nur einfach im Ärger zurückblicken, sagte Ralf Hofrogge im vorigen Abschnitt unseres Gesprächs hier. Die einen sagen, ihr habt damals die Revolution verraten, die anderen sagen, ihr habt nur Chaos gestiftet, sondern wir wollen das analysieren. Und jetzt noch vielleicht eine kurze Ergänzung der Analyse. Ja, wieso hat das, was da passiert ist, im November 1918 und dann 1919, 1920, wieso hat das es ermöglicht, dass es dann zum Faschismus kam? Also es gab doch Demokratie, es gab eben, wie gesagt, die Betriebsräte, es gab Frauenwahlrecht, so viel schöne Sachen und ja, was ist da schiefgelaufen?
Ja, man kann keine direkte Linie ziehen. Ich habe gesagt, die Unterdrückung einer weitgehenden Demokratisierung der Gesellschaft, wie sie nicht nur für die Wirtschaft durch die Räte, sondern auch für die Armee, die vorgesehen war. Man hatte sowas wie die Hamburger Punkte beim Reichsrätekongress, wo man gesagt hat, wir machen einen Volksheer mit gewählten Offizieren. Das sind natürlich Punkte, die sich später gerecht haben, dass man eben keine demokratische Armee hatte, keine demokratische Reichswehr, sondern eine Reichswehr, die aus rechten Paramilitärs bestand, Leuten, die schon ein Hakenkreuz am Stahlhelm getragen haben, 1919, wie die Brigade Erhard. Aber das war eine Minderheit damals, die haben die Armee sozusagen in der Hand gehabt, aber die hatten nicht den ganzen Staat in der Hand. Und bis zum letzten Tag, bis zum Januar 1933 hätte es anders ausgehen können, wenn historische Akteure eine andere Wahl getroffen hätten. Also es lief nicht alles automatisch auf den Faschismus raus. Das war eine schreckliche Geschichtsbetrachtung, weil was machen wir denn dann heute, wenn das sozusagen die Attitüde ist, mit der wir an politische Veränderungen rangehen.
Ja, ja. Ich meine, es gibt heute schon einige Leute, die sagen, ja, das ist fast unvermeidlich, dass ganz Europa da auf sowas Ähnliches zumindest wie Faschismus zusteuert. Ne?
Aber, ja, das sind Leute, die den Faschisten aktiv helfen und den Rechtspopulisten und den völkischen Rechten, indem sie halt Fatalismus verbreiten und sagen, ja, das kommt halt, wie es kommen muss. Mhm. Also diese Art von linker Politik oder habe ich wenig Verständnis für als politisch aktiver und interessierter Mensch. Und deswegen möchte ich das auch nicht in die Vergangenheit projiziert sehen, indem man sagt, die Weimarer Republik musste notwendig scheitern, weil der Liebknecht ermordet wurde. Nein, die Weimarer Republik hätte eine Chance gehabt zu überleben, hätte vielleicht sogar eine Chance gehabt, sich zu einer sozialeren oder sozialistischen Republik weiterzuentwickeln. Man weiß es halt nicht. Es liegt aber daran, dass im Wesentlichen halt die Kräfte, die aus dieser Republik was anderes machen wollten, viel zu spät zusammengefunden haben. Es gab 1932 ein Label, das hieß Antifaschistische Aktion, wo man versucht hat, SPD und KPD arbeiten zusammen mitten in der Weltwirtschaftskrise. Aber da war die Weltwirtschaftskrise schon 2 Jahre am Laufen und hat halt die Republik und die Leute schon 2 Jahre lang demoralisiert. Und es ist wesentlich auf die, also wenn man sich mal anguckt, die Polemiken damals, relativ bekannt ist die Sozialfaschismus-These, dass die KPD die SPD als Faschisten bezeichnet hat und dadurch die echten Faschisten verharmlost hat. Das ist natürlich ein skandalös, das ist nur zu verstehen im Rahmen der Stalinisierung der Partei, den Direktiven, die halt gar nicht mehr in Berlin gemacht wurde, die Politik, sondern in Moskau. Aber es gab eben auch umgekehrt genau diesen Vorwurf. Die Sozialdemokraten haben die Kommunisten als Kozis, im Grunde sind sie genau wie Nazis und so weiter beschimpft. Also das vergisst man.
Rotlackierte Faschisten, ja.
Genau, die rotlackierten Faschisten, das ist halt auch so ein Wort, das ist aber von Kurt Schumacher dann.
Ja, ich glaube,
später nach 45 nochmal.
Wollte gerade sagen, das wurde nochmal aufgegriffen dann, ja, auch genau. 1968.
Da sind halt zwei Seiten am Werk, ne? Also die Arbeitereinheitsfront wurde nicht nur verhindert von Kommunisten, sondern es gab auch wenig Interesse in der Sozialdemokratie, aber auch Probleme in den Gewerkschaften, die sich halt auf rein ökonomische Kämpfe zurückgezogen haben und nicht mehr politisch gestaltet haben, als dann aber mitten in der Weltwirtschaftskrise es total zusammenbrach und man keine Lohnkämpfe mehr führen konnte mit Millionen Arbeitslosen, auch nicht mehr den Impuls geschafft haben, als ein Abwehrstreik gegen Hitler notwendig gewesen wäre, wie man ihn 1920 noch aktiv geführt hat, gegen den Kapp-Putsch. Ja, der erste Militärputsch gegen die Republik, der erste Versuch, die zu beseitigen, war ja 1920. Und da haben die demokratischen Kräfte das verhindert durch einen breiten Generalstreik. Ja. Diese Kraft fehlte, im Grunde fehlte die schon 1932, als mit dem Preußenschlag halt die preußische Sozialdemokratisierung in einem Militärputsch beseitigt wurde. Und das hätte spätestens das Alarmsignal sein müssen, dass die Republik nicht mehr nur, also wenn die Gegner der Republik zum Putsch greifen, können die Verteidiger der Republik oder die Leute, die von links halt Räterepublik erweitern wollen, nicht einfach stillstehen, sondern sie müssen sozusagen das, was im Grundgesetz heute ein Widerstandsrecht ist, wahrnehmen. Nur das ist nicht passiert aufgrund dieser gegenseitigen Hassvorwürfe. Und es war, glaube ich, auch sehr spät zu organisieren, erst wenn die Krise halt um sich greift und alles schon zusammenbricht. Also es hätte schon in Zeiten von der Stabilisierung der Weimarer Republik 1924 bis 1929, als die Wirtschaft etwas besser lief, halt Politikansätze dafür geben müssen.
Gut, das vielleicht auch eine Lehre für heute, ne? Für die heute Agierenden, die eine Republik erhalten wollen, die Demokratie erhalten und ausbauen wollen, mal zu sehen, was man zusammen machen kann, trotz aller Unterschiede vielleicht in gewissen Vorstellungen.
Es gab halt ja sowas, ein Programm, das Wirtschaftsdemokratieprogramm von 1928, und es gab sozialistische Reformprogramme in den 20er Jahren, die relativ interessant waren, die aber zu wenig auf außerparlamentarische Aktionen, wie man das heute nennen würde, gesetzt hat. Also das Wirtschaftsdemokratieprogramm hat sich darauf verlassen, dass man den Staat langsam von oben umbauen kann. Und die KPD hat gesagt, man macht gar nichts mit dem Staat, ist alles Reformismus, ist alles ganz schlimm und man muss einen revolutionären Aufstand machen. Und diese beiden Perspektiven irgendwie zu verbinden, ist halt nicht passiert, wäre interessant gewesen.
Und wäre gut.
Aber man kann halt auch natürlich nicht so kurz schließen, in der Weimarer Republik, das machen wir heute halt genauso. Und wir sind heute nicht 1932. Wir haben diese Wirtschaftskrise nicht. Wir haben eine vermehrte Klassenspaltung, aber die Finanzkrise ist nicht die Weltwirtschaftskrise. Es ist nicht auszuschließen, dass wir eine zweite Finanzkrise und einen zweiten Zusammenbruch dieser Art erleben. Aber wir haben in Europa eine ganz andere Art von Krise, ne? Also ein wirtschaftliches Ungleichgewicht innerhalb der Europäischen Union von einem transnationalen Staat, den es halt so in den 30er Jahren gar nicht gab. Ja. Also von daher müsste man sich schon auch die Mühe machen, wenn man heute gegen Rechtspopulismus vorgehen will. Ja, man braucht politische Antworten, aber man braucht eben auch politische Analysen von der heutigen Situation. Die kann man eben nicht aus den 30er Jahren nehmen.
Okay. Dann hören wir uns jetzt noch mal einen weiteren Vorschlag von dir an, auch aus den 1990er Jahren, glaube ich, ne? Pulp, Common People, was die kleinen Leute sozusagen, was wird denen in dem Song denn da angetragen?
Naja, eigentlich geht es um Klasse als Kulturkonflikt zwischen einem Mitglied dieser Common People und einer etwas gehobeneren Kunststudentin. Mhm. Das ist eigentlich ganz interessant, wie in der britischen Kultur spielt Klasse auch im Alltag viel mehr eine Rolle, auch in der Zeit in den 90ern, als Leute von Klasse gar nichts wissen können. Die Deutschen denken ja immer, sie haben keine Klassen. Und in Großbritannien ist es ein bisschen anders.
Das ist in der Alltagskultur
sozusagen ein Thema. Das finde ich an diesem Song ganz interessant.